Habt ihr das auch schon mal gedacht? Ich glaube nur, was ich sehe. Oder jemand hat es euch gesagt, du mit deinem Glauben. Ich brauche sehen, ich muss es sehen. Übrigens, viele solche Sätze, die man so sagt, kommen aus der Bibel. Ich glaube nur das, was ich sehe. Das ist ein Satz von Thomas. Ein Skeptiker beginnt an Christus zu glauben. Nun, Thomas ist nicht gerade der Mann in der Bibel, der den besten Ruf genießt, oder? Für mich kam der immer gleich nach Judas. Ich habe noch nie eine Predigt über Judas gehört. Und über Thomas eigentlich auch nicht. Mit den beiden kann man nichts anfangen. Die fallen so durch das gläubige Raster. Ein Jünger Jesu voller Zweifel statt Gewissheiten, eher pessimistisch veranlagt, skeptisch zuweilen. Und von vielen bisweilen sogar der Ungläubige genannt. Also ihr Lieben, mit dem Ruf, da musst du erstmal leben können. Ich weiß ja nicht, wenn die Leute deinen Glauben kennen, was sie dir für einen Rufnamen, Spitznamen geben. Thomas, der Ungläubige. Jemand, der eher an die Macht der menschlichen Vernunft glaubt. Er gehört zu den Menschen, die von sich sagen, ich glaube nur, was ich sehe, der zuerst durch Sehen prüfen will. Da habe ich gedacht, genauso hat man es mir in der Schule beigebracht. Du schaust dir die Dinge an, dann prüfst du sie und dann bewertest du sie, oder? Dabei gibt es ja viele Dinge in unserem Universum, an die wir ganz fest glauben und die wir trotzdem nicht sehen können. Unsichtbar bleiben uns elektronische Wellen außerhalb des sichtbaren Lichtes, UV-Strahlung, Infrarot, Röntgen, Gamma- und Radiowellen, extrem schnelle Vorgänge, die unser Auge nicht erfassen kann. Und wir sehen auch nicht unseren eigenen blinden Fleck, das da, wo der Sehnerv auf das Auge stößt, um es ins Gehirn weiterzuleiten, siehst du auch nicht. Und dann sehe ich, dann macht ihr heute Morgen so Bewegungen. Alle machen das hier. Ihr macht den Mund auf, ihr macht ihn wieder zu. Ihr atmet ein, das merkt man so, wenn die Schulter sich so ein bisschen spannt. Warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Ist das nur in eurer Kirche so? Nein, natürlich nicht. Das machen wir alle. Wir leben davon, dass wir atmen, was wir nicht sehen. Sauerstoff. Und du machst deinen Mund und deine Nase auf die natürlichste Art und Weise auf und hoffst, dass er immer da ist oder glaubst oder weißt, dass er immer da ist. Aber Thomas vertraut nicht leichtfertig auf das, was man ihm sagt. Selbst wenn es von dem ehemaligen Lehrer und Meister Jesus Christus handelt. Er sei von den Toten auferstanden. Ja, das wünschen wir uns alle, oder? Das wünschen wir uns alle. Er sei von den Toten auferstanden, ihr Lieben. Da könnte ja jeder kommen und davon erzählen, was er sich so im Herzen wünschte, wenn es nur wahr wäre, wenn das möglich wäre. Bei denen, die das behaupten, ist wohl eher der Wunsch Vater des Gedanken. Den Satz kennt ihr auch, oder? Tod ist tot. Basta. Tod ist tot. Basta. In seiner Art ähnelt Thomas wahrscheinlich vielen von uns. Jede Person, übrigens, der wir in der Bibel begegnen und von der wir lesen, möchte Gottes Wort uns zum Beispiel geben. Nicht, dass wir mit dem Finger drauf zeigen, sondern eher uns fragen, ja, ich an seiner Stelle? Was hätte ich geglaubt? Wie hätte ich mich verhalten? Und Thomas ist auch so jemand. Was wissen wir über den ungläubigen Thomas? Die Bibel erwähnt eigentlich nicht viel von ihm. Zum Beispiel wissen wir nicht, wie er zu Jesus kam, was für einen Beruf er ausübte, wo Jesus ihn abgepflückt hat. Petrus und Kompane hat er beim Fischen berufen, nicht wahr? Lukas war Arzt, der dieses Evangelium schreibt. Lydia war eine Textilhändlerin für Purpur. Und Thomas? Wissen wir nicht. Wo kommt der her? Von seiner Familiengeschichte wissen wir nur so viel, dass er wahrscheinlich einen Bruder oder eine Schwester hatte, die ihm zum Verwechseln ähnlich gesehen hat. Man nennt ihn auch den Zwilling. Manche hätten Thomas aufgrund seiner Skepsis? Oh Leute, kann ich euch das nicht alles auf Französisch erzählen? Ich hoffe, dass ich die Predigt deutsch zu Ende bringe. Man nennt eher seine Art skeptisch. Das sind Leute, die nicht unbedingt einfach sind. Kennt ihr solche Leute? Die alles in Frage stellen? Was für dich evident und klar ist, das sind sie eher, naja, das kann man so sehen, muss man aber nicht. Solche Leute kennen wir alle. Vielleicht gehören wir sogar selber dazu. Vielleicht würden wir so sagen, solche Leute sind eher schwierig, weil sie immer so viele Fragen haben. Die haben keine Gewissheiten oder kommen dann nur schwierig zu. Ich könnte mir vorstellen, dass die Lieblingsfarbe von Thomas schwarz gewesen ist. Aber ganz ehrlich, das stelle ich mir nur so vor. Das steht nicht in der Bibel. Obwohl, als Jesu Freund Lazarus in Bethanien stirbt, Johannes 11, wollte sich Jesus nach einiger Zeit dann auf den Weg machen. Irgendwas sagte Thomas, dass die Leute in Bethanien nicht gut auf Jesus zu sprechen seien und ihn sogar vielleicht steinigen würden, wenn er da mit seinen Jüngern auftaucht. Er sagt nämlich, lasst uns also mit Jesus nach Bethanien gehen. Soweit? Positiv, oder? Komm Leute, auf geht's, wir gehen Jesus nach. Ich fürchte aber, das wird nicht gut enden. Kennst du auch solche Wege in deinem Leben? Ja, das ist deine Bestimmung. Aber wenn du dir Gedanken machst, wie mag der Weg wohl sein und was finden wir letztendlich vor, bist du vielleicht auch ein bisschen skeptisch. Die werden Jesus wahrscheinlich umbringen, wenn sie ihm von der Auferstehung vielleicht reden hören. Und uns gleich mit. Thomas, wenn du eine Gabe des Heiligen Geistes mit Sicherheit nicht hast, dann ist es doch die der Ermutigung, oder? Warum immer so skeptisch? Warum immer so negativ? Die gute Nachricht darin ist, dass Jesus Menschen vom Typ Thomas liebt. Die uns manchmal ein bisschen schwierig sind. Diesen Charaktertyp, der in ihrem Leben oft sehr viele Probleme mit sich selbst, den Umständen und damit auch mit den anderen haben. Jesus bevorzugt übrigens gar kein Charaktertyp. Die Leichtgläubigen, das ist das Gegenteil, ne, vom Thomas, die sind ihm genauso lieb wie Thomas. Beide sind irgendwie schwierig auf ihre Art. Ja, Jesus akzeptiert uns sogar, wenn wir eher schwierig, wenn wir eigensinnig und deshalb nicht so gut mit uns klarkommen, und mit anderen. Aber eines wird uns allen passieren, egal was du für ein Charaktertyp bist. Aus welchen Gründen auch immer, wenn wir Jesus näher kennenlernen, verändert sich auch unser Charakter. Habt ihr das schon mal festgestellt? Wenn wir bei Jesus bleiben, wenn wir Jesus begegnen, dann werden wir uns verändern. Das ist stärker als alles, was man dagegen tun kann. Wie immer du auch zu Jesus gekommen bist und ihm vielleicht anfangs eher zögernd, skeptisch, dann doch gewagt hast, dein Vertrauen zu schenken, eines, ihr Lieben, wird ganz sicher sein. Die Gemeinschaft mit Jesus Christus, das ihm zuhören, das auf sein Leben achten, auf sein Handeln, wird innerlich etwas mit uns verändern. Vorher waren wir alleine mit uns selbst und wir waren wir selbst. Wir waren auch gefangen in dieser Situation. Wir konnten uns nicht verändern. Streng dich doch an. Wie oft hast du das versucht? Aber deine Persönlichkeit und unser Charakter, der verändert sich nicht, weil das irgendjemand möchte. Uns dringend dazu rät. Wir kämpfen doch oft damit, dass wir so sind, wie wir sind, oder? Niemand, der Jesus nachfolgen will und in seinem Herzen ihm seine Seele öffnet, wird so bleiben wollen, wie er ist. Jesu Gemeinschaft, seine Worte und sein Wesen werden in dir und werden in uns den Wunsch wachsen lassen, durch Jesus in unserem Leben verändert zu werden. Nun, Thomas ist ein Mann, der sich viele, viele Gedanken macht. Sind Leute unter uns, die sich viele, viele Gedanken über viele, viele Sachen machen? Das ist gut. Es gibt Leute, die machen gar keine Gedanken. Man nennt sie auch naiv. Und vielleicht im positivsten Sinne auch. Aber Thomas gehört zu jemandem, der sich viele, viele Gedanken macht. Ich stelle mir vor, als der mit Jesus in Berührung kam, nun, sein Predigen, das zog viele Leute an. Und er war ja auch ein guter Redner. Aber dann machte der Sachen, die gibt's gar nicht. Wunder nannte man das. Und ich glaube, so einer wie Thomas hat sich eher die Frage gestellt, wie macht er das? Hat er was im Ärmel oder in der Jacke? Oder steckt ihm jemand heimlich was zu? Das begreift doch keiner, was da geschieht. Mit welchen Tricks gelingt es Jesus, seine Leute an Wunder glauben zu lassen? Wunder gibt es nicht. Hast du dir das auch schon manchmal gesagt? Oder kennst du Leute, die sagen, hör mir bloß auf. Das ist eine schöne, fromme Vorstellung. Ja, ja, als gäbe es Wunder. Das wäre wundersam. Das wäre zu schön, ihr Lieben, um wahr zu sein. Und doch ist es wahr. Der Mensch lässt sich leicht von spektakulären Dingen, auch den vermeintlichen vom Heiligen Geist oder Gott oder von besonderen Wundertätern verführen. Aber ein Mann wie Thomas, den führst du nicht hinters Licht. Den nicht. Auch Thomas wie viele andere mit ihm sahen mit eigenen Augen die Wunder, die Jesus tat. Auch Thomas wie viele andere hörten diese lebendigen, lebensverändernden Worten in der Lehre Jesus. In einem gewissen Maße entschied sich Thomas, sein Vertrauen in Jesus zu setzen, aber nur in einem gewissen Maße. Kommt dir das bekannt vor? Ich glaube, Wir haben gerade vor der Predigt das Glaubensbekenntnis gesprochen. Da kommt kein Armer drin vor, so viel ich weiß. Aber in unserem Glauben schon, oder? Kennst du das? Ich glaube, aber, und dann ringst du mit dir und dem, was du weißt und verstanden hast oder dir nicht vorstellen kannst. Auch Thomas hörte Jesus sagen, wer auf meine Worte hört und wer meinem Vater vertraut, der mich gesandt hat, der hat jetzt schon das ewige Leben und wird nicht gerichtet, wenn er aus dem Tod ins ewige Leben geht. Ja, ihr Lieben, das ist ja noch Zukunftsmusik, oder? Darüber kann man ja philosophieren, was da vielleicht noch kommen soll. War das schon jemand? Hat jemand das schon mal gesehen? Kann jemand davon berichten? Ja, ihr Lieben, Dinge, die zurückliegen und die man prüfen kann, weil sie irgendwie aufgeschrieben stehen, weil das Geschichte ist, die du nachvollziehen kannst. Ja, ihr Lieben, dann sagst du, ja, das glaube ich, dass das so gewesen ist. Aber die Dinge, die noch vor uns liegen, Boden, den du noch nie betreten hast, eine Gedankenwelt, wo du dich nicht verirren möchtest, wo du sagst, nee, nachher spinne ich mir noch was zurecht. Ihr Lieben, da sind wir eher vorsichtig, oder? Ist Thomas, während er mit Jesus diese 3 Jahre unterwegs war, zu einem Jesus vertrauenden Jünger geworden? Was machen 3 Jahre mit uns, wenn wir mitgegangen wären mit Jesus? Schau mal auf deinen Glaubensweg zurück. Wie lange bist du schon unterwegs? Und jetzt frage dich mal, ist mit jedem Schritt, mit jeder Etappe deines Glaubensweges mit Jesus auch dein Vertrauen zu ihm gewachsen? Oder behältst du eine gewisse Distanz? Ich wollte nur mal gucken, wie das so ist. Naja, und er spricht auch gut. Was ist der Glaube wert? Was ist mein Glaube wert? Wie tief ist eigentlich meine Beziehung zu Jesus Christus heute Morgen? Ach, könnte man sich dafür auf die Waage stellen. Aber die zeigt nur Kilos an. Viel zu viele, sagen manche. Viele, die von sich sagen, sie seien Christen, denken aber Folgendes. Es genügt doch für mich zu glauben. Ist das nicht das Wesentliche in unserem Christsein? Glauben? Ich glaube, dass Jesus mich gerettet hat und dass er mir meine Sünden vergeben hat. Darauf habe ich mich sogar taufen lassen oder wurde getauft. Aber ihr Lieben, nach unserer Entscheidung für Jesus, nach unserer Hinkehr zu Jesus, bleiben viele, warum auch immer, und vielleicht wir selber, innerlich stehen, behalten eine gewisse Distanz, fahren nicht fort, in unserem Glauben zu wachsen und den Glauben an Jesus zu leben, seine Kraft und seine Wunder erfahren. Und du sagst, die anderen können immer darüber reden, ich glaube das auch, aber ich erlebe es nicht. Ihr Lieben, da stimmt doch was nicht. Als wäre das Aufsagen eines Glaubensbekenntnisses schon eine radikale Lebensveränderung. Das sind die Worte, die uns dazu einladen. Diese Worte aber, solange sie nicht mit Leben erfüllt werden, ist das mehr oder weniger ein schönes Gedicht, das wir gemeinsam aufsagen und sagen, naja, eigentlich glaubten wir das ja auch so, wie wir es können. Nicht wahr? Menschen hören auf, nach dem Wort Gottes zu leben und verfallen wieder in ihre alten Gewohnheiten. Und das wird dann sonntags unterbrochen. Oder wann auch immer in der Woche, wenn wir in der Gemeinde sind. Aber so richtig tiefgehend, die alte Art zu leben, ihr Lieben, wiegt manchmal schwerer, prägt uns manchmal viel mehr als das neue Leben, was wir in Jesus eigentlich haben möchten. Wir finden viele Vorwände, nicht mehr in unsere Versammlung zu gehen, am Leben der Gemeinde teilzunehmen, unseren Glauben jetzt viel lieber zu Hause. Oh, Corona. Vorher war es ja schon schwierig. Aber jetzt haben wir alle die Entschuldigung. Es gibt Gottesdienst ja auch im Fernsehen. In meinem Wohnzimmer. Und keiner sieht, wie ich angezogen bin. Ihr Lieben, es gibt eine erste Entscheidung für Jesus Christus. Das ist die, ihm nachzufolgen. Aber oftmals fehlt die zweite. Die zweite Entscheidung, die auf die erste folgt. Nämlich lernen in jeder Situation unseres Lebens auf Jesus Christus unbeirrt in unserem Herzen ganz und gar zu vertrauen. Gerade für jemanden, der alles erst einmal für sich analysieren muss, hinterfragen muss, wie ein Thomas, ist das nicht einfach. Weil manchmal passt das Vertrauen auf Jesus und mein Verstand, also was ich an Verstand habe, das passt manchmal nicht zusammen. Nun aber ist Jesus schon am dritten Tage tot. Ganz schön lange. 3 Jahre und 3 Tage. 3 Jahre waren toll. 3 Tage waren die Hölle. Von den Römern und dem jüdischen Klerus gefangen genommen, verurteilt, gefoltert und auf einem Berg in der Nähe von Jerusalem, dem Berg Golgatha, an ein Kreuz genagelt und gestorben. Jesus soll dort wahrhaft unter apokalyptischen Umständen gestorben sein. Das war's also. Das war's? Das soll das Ende sein? Soll das wirklich alles gewesen sein? Jesus, ich war noch gar nicht vorbereitet, dass du gehst. Ich hätte mir so gewünscht, der Weg könnte noch länger. Ich brauche noch Zeit. Ich hätte noch so viel mehr Zeit gebraucht. Ich habe einen Sack voll Fragen. Die hätte ich dir gerne noch gestellt. Kennt ihr das, wenn ihr mal jemanden beerdigt habt, der euch sehr nahe stand? Das sind ähnliche Fragen, ne? Ich hätte so gerne noch Zeit mit dir verbracht. Es sind so viele Dinge, die unausgesprochen blieben, für die ich keine Worte gefunden habe. Ich hatte gedacht, ich wünschte mir, ich würde sie noch finden. Und dann bist du von mir gegangen. Ist das nicht schmerzhaft? An wen denkst du gerade, dem du noch hättest Worte, Fragen stellen wollen, gute Worte sagen, für die du keine Worte gefunden hast. Und dann ist es vorbei. Und du stehst da und alles in dir ist leer. Das soll wirklich alles gewesen sein? Jesus, ich war noch nicht bereit, dass du gehst. Was wird nun aus mir und meinem Glauben jetzt, wo du nicht mehr da bist? Ihr Lieben, Thomas muss noch lernen, auf Jesus zu vertrauen, was auch immer die Umstände sein mögen. Und glaubt mir, leicht ist es nicht. Leicht ist das nicht. Thomas brauchte Zeit, um allein zu sein, um zu versuchen, zu verstehen, was nicht zu verstehen ist.
Jesus Christus, in den er sein ganzes Vertrauen, seinen Glauben gesetzt hat, seine ganze Hoffnung, er ist nicht mehr da. Da ist es dieses Gefühl der Einsamkeit. Da ist es das Gefühl der Wut und auch der Enttäuschung. Thomas zieht sich von allen zurück. Bist du auch so jemand, der sagt, ich muss jetzt erstmal allein bleiben? Manche Sachen müssen wir mit uns selber ausmachen, oder? Und wissen schon im Voraus, dass wir damit nicht klarkommen. Es ist wie Flucht in die Einsamkeit, ins Alleinsein. Aber er verpasst auch so den Moment, wo sich für alle, außer ihn, alles ändert. Jesus Christus ist auferstanden und zeigt sich 500 Menschen in den nächsten Tagen. Die Jünger sind aus dem Häuschen. Nur Thomas nicht. Wir wissen nicht, wo Thomas ist. Erst nach einer Weile kehrt er zu ihnen zurück. Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Er ist auferstanden, genau wie er das am dritten Tag gesagt hat. Er lebt. Wir haben ihn mit eigenen Augen haben wir ihn gesehen. Und wir hören Thomas nicht sagen, ich will euch nicht glauben, sondern ich kann euch nicht glauben. Ihr Lieben, das ist ein Unterschied. Das ist das Kämpfen in dir, was dein Glaube noch aushält, woran er tatsächlich gewachsen ist. Dass der auferstandene Jesus von den Weggefährten gesehen worden ist, klingt einfach zu unrealistisch. Was habt ihr denn gesoffen? Habt ihr euch Pillen eingeworfen? Dann will ich auch welche davon. Ey, wenn die solche Visionen geben, ja? Ja, so kannst du auch zu solchen Visionen kommen. Ihr Lieben, es ist nicht, weil andere Menschen etwas Wunderbares erlebt haben, dass wir sagen, oh, ich jetzt auch, ich spür's, ich glaub's auch. Nee. Du brauchst deinen eigenen Weg, den andere vorher gegangen sind. Thomas muss sehen, um zu glauben. Das wirft man ihm ja eigentlich vor, oder? Jesus auch so ein bisschen, ne? Aber ich finde es nicht so schlimm, erst zu sehen und dann zu glauben. Jesus nimmt sich bei seinem zweiten Kommen eine Woche später. Eine Woche muss Thomas aushalten, dass alle von etwas reden, was er nicht erlebt hat. Er der Skeptiker, er der Ungläubige, der an die Auferstehung nicht glauben kann. Als Jesus ein zweites Mal unter sie tritt, der Auferstandene, tatsächlich von den Toten leibhaftig Auferstandene, Jesus unter die Jünger tritt, scheint es, als käme er nur für einen. Hat er es gemerkt? Dann zuhören. Vielleicht sagt er, weiß ich was, eine Geste in die große Runde, schön euch wiederzusehen, aber er wendet sich dann sofort an Thomas. Tut mir leid, du sitzt mir am nahesten. Alle Leute, die mir am nahesten sind, kriegen meine Hand ab oder mein Blick oder. Er scheint speziell für Thomas zu kommen. Wie großartig ist das denn? Hast du das schon mal gebetet, Herr Jesus? Auch wenn du jetzt bei mir wärst. Und Jesus sagt, mach die Augen auf. Du kannst mich sehen. Du kannst mich spüren. Thomas, lege deine Hand in meine durchbohrten Hände. Und gib mir deine Hand und fühle da, wo die Lanze mich durchstochen hat, um zu sehen, ob ich wirklich tot bin. Ja, und dann kommt Thomas, setzt sich extra die Brille auf, nimmt sich das Vergrößerungsglas und dann wird das alles skribisch untersucht, oder? Hätten wir vielleicht gemacht, oder? Ja, das sieht so aus, ne? Photoshop, Fake News. Nee. ohne dass er prüft, ob diese Zeichen echt sind, entfernt es ihn, mein Herr, mein Gott. Ihr Lieben, das ist das größte Glaubensbekenntnis, das in den Evangelien steht. Mann, mein Gott, Jesus, du bist es wirklich. Mein Herr und mein Gott. Diese Worte aus dem Munde Thomas sind der Höhepunkt und der Glockenschlag, das zum Mitnehmen des Evangeliums. Erkennst du dich selber vielleicht heute Morgen in Thomas wieder? Skeptisch, in manchen Glaubensfragen ungläubig, mit Zweifeln an Gott, an Jesus und an seinem Wort der Bibel. Vielleicht bist du wie Thomas, der sagt, ich muss erst sehen, bevor ich es glauben kann. Und dann habe ich an Julius Caesar gedacht. Entschuldigung. Thomas kam, Thomas sah und Thomas glaubte. Julius Caesar hat in Gallien gesagt, ich kam, sah und siegte. Aber was für ein Sieg des Glaubens über den Zweifel. Ihr Lieben, das ist zwar eine Predigt, das sollte ich vielleicht nicht sagen, aber es ist ein Sieg über den berechtigten Zweifel. Das, was wir uns nicht vorstellen können, was uns zu schön erscheint, um wahr zu sein. Ja, glauben, ihr Lieben. Wer es kann, nicht? Aber da muss ich und da musst du vielleicht erst noch hinkommen. In den letzten Zeilen des Evangeliums schließt Johannes, diese Zeichen sind geschrieben, auf das, die nicht sehen und jetzt sehen, glauben und vertrauen. Und das wünsche ich euch, ihr Lieben, für unseren Glauben. Und dass du sehen mögest, was du glaubst und dass es dich bestätigt, noch mehr und völlig grundlegend, ohne Zweifel, Gott zu vertrauen, egal was deine Lebenssituation auch ist. Dazu schenke dir Gott seinen Segen. Amen.